Ich würde sagen, der Manfred ist zwar noch nicht da, aber da es Zeit ist und ich das letzte Mal nicht da war, möchte ich einfach nochmal, ich habe mir zwar die Vorlesung im Internet angehört, gestern zum Glück gibt es die neuen technischen Möglichkeiten, aber trotzdem würde ich Ihnen am Anfang gerne nochmal die Chance geben, wenn Sie jetzt direkt zu... Ah, da kommt der Manfred schon. Ich habe gerade in der Sekunde begonnen. dass ich nochmal, wenn Sie jetzt direkt zur letzten Vorlesung, wo ich ja nicht da war, den Rest des Semesters müsste ich jetzt eigentlich immer da sein, wenn Sie dazu jetzt noch eine gezielte Frage zu Derrida haben, können Sie das am Anfang machen, sonst werde ich dann weitergehen. Haben Sie in Bezug auf die letzte Vorlesung von Manfred noch wichtige Fragen, die ich jetzt in Bezug auf Derrida beantworten soll?
Soweit ich mich erinnere, habe ich eine Frage gestellt oder habe jedenfalls markiert, dass ich diese Frage nicht beantworten könnte, weil es jetzt da nicht
sicher. Ich habe es mir angehört.
Also Ja. Na, was mich jetzt spontan interessieren würde, ob es im Werk von Derrida Hinweise darauf gibt, dass er Luhmann mal zur Kenntnis genommen hat, oder?
Mir wäre kein Wort bekannt, dass er auf Luhmann eingegangen ist. Das ist auch eine meiner eher unsympathischen Strategien, muss ich sagen, von Derrida, an diesem Punkt, dass er eigentlich sehr oft seine Referenzen verschweigt. Also Derrida hat sich mit sehr vielen Leuten auseinandergesetzt, aber offensichtlich, absichtlich ganz viele nicht zitiert. Das ist immer für mich ein bisschen ein schwieriger Moment gewesen. Insofern ist gut, dass du das sagst, weil es einfach offensichtlich ist, dass Derrida eine bestimmte Geste hatte, wen er zitiert und wen nicht. Das hat fast so was in der Szene wie erkoren zu sein, wenn Derrida einen mal irgendwie zitiert. Und das hat wahrscheinlich auch, das muss ich hier nochmal sagen, Derrida ist ja selbst auch im jüdischen Kontext, arabisch-jüdischen Kontext groß geworden und hat im Zweiten Weltkrieg einige Verfolgungen auch direkt am eigenen Leib miterlebt, an Ausschließungen, sagen wir so. Das heißt, er hat dann natürlich im Zuge seiner akademischen Karriere eben gerade durch den Herrn Quine, durch Professor Quine, der ja in der letzten Stunde einige Male zitiert wurde, erfahren an eigenen Leib, was es heißt, eben wenn eine ganze Universität der Szene sich beginnt, gegen einen zu wenden. Und ich würde aber sagen, in einer für mich eher unangenehmen Geste hat er das nachgeahmt, bei mir, meiner Meinung nach, in der Art und Weise des Zitierens. Ich will keine Namen nennen, aber ich kenne Leute, die sehr beleidigt sind, dass sie, obwohl sie ganz viel Derrida gemacht haben, nicht einmal von ihm zitiert werden. Also das ist ein Wunderpunkt innerhalb sozusagen dieser Szene, der aber sehr insidermäßig, würde ich sagen, nicht jetzt unbedingt hier.
Vielleicht eine kleine Anmerkung dazu, ein bisschen aus der Perspektive Luhmanns. Ist ja nicht, das Thema Zitieren ist ja in der Wissenschaftstheorie, in der Wissenschaftslandschaft grundsätzlich ein sehr heiß umstrittenes Thema. Ich weiß nicht, ob Sie das Phänomen der sogenannten Zitaten-Gestor kennen, also die Zitiererei, die deswegen auf Russisch benannt wird, weil es in der Sowjetunion hypertrophiert ist, insofern als sich die Leute natürlich in einem Zitiernetzwerk gegenseitig zitiert haben und damit natürlich ihre wissenschaftliche Reputation zu pushen versucht haben, was, sagen wir mal, keinen wirklich wissenschaftlich relevanten Hintergrund gehabt hat, was einfach nur dem Umstand gedient hat, sich selbst, sagen wir mal, ein bisschen nach vorne zu arbeiten. Ja? Und natürlich die Zitierung der Klassiker Marx, Engels und dann die jeweiligen Generalsekretäre der Kommunistischen Partei, nicht, zu zitieren, war so etwas wie eine Pflichtübung und damit natürlich etwas, was wissenschaftlich, völlig sozusagen ohne jegliche Relevanz gewesen ist. Im Gegenteil, die, sagen wir mal, die Wissenschaftler, die ein bisschen aufmerksam für dieses Phänomen gewesen sind, haben dann sehr wohl gewusst oder haben dann ganz genau gewusst, dass genau dort, wo viel zitiert wird, eigentlich nichts zu finden ist, eigentlich kein Inhalt vorhanden ist. Ne? Und jetzt im Hinblick auf Luhmann ist zu sagen, dass der natürlich dieser Zitiererei in den Wissenschaften oder dem hypertrophen Zitierbetrieb in den Wissenschaften ähnlich skeptisch gegenübergestanden ist und deswegen natürlich auch versucht hat, auf der einen Seite seine Zitiererei zu beschränken, das heißt wirklich nur dort zu zitieren oder zu verweisen, wo es wissenschaftlich einen Sinn macht und nicht um zu zeigen, ja, das habe ich auch gelesen, das habe ich auch gelesen, das habe ich auch gelesen. Ne? Insofern könnte man aus Luhmanns Sicht diese Herangehensweise zur Zitiererei von Derrida durchaus verstehen. Ne? Also man könnte durchaus, gerade in der Philosophie ist ja das auch ein solches Thema, man könnte durchaus die Frage stellen, ob es in jeder Hinsicht Sinn macht, ständig darauf zu verweisen, was man nicht alles gelesen hat, ne? Ohne dann den entsprechenden inhaltlichen Gehalt der jeweiligen Schrift mitzuliefern oder nachzuliefern.
Hier gibt es natürlich auch ganz wichtige geschichtliche Dinge, die wir uns anmerken müssen oder die sehr auffällig sind. Nämlich auf der einen Seite, wenn Sie natürlich Hegel oder jemanden im 19. Jahrhundert lesen, dann zitieren die überhaupt nicht. Das heißt, die zitieren ohne jemals irgendein Zitat auszuweisen. Und die französische Tradition des philosophischen Schreibens ist weit mehr noch in diesem Gestus des 19. Jahrhunderts verhaftet, als in diesem Gestus, in dem wir im deutschsprachigen Raum und zum Teil auch im angelsächsischen Raum wesentlich stärker verankert sind, nämlich, dass wenn immer wir was sagen und denken an irgendjemanden, wir sofort unten die Fußnoten hinschreiben müssen. Und bei Derrida ist das, da er ja sehr viel Wert legt beim Philosophieren zum Beispiel auf das Schriftbild eines Textes zu achten, weil Derrida ganz stark Wert legt zu fragen, gehört nun zum Beispiel eine Fußnote zum Text? Warum ist die da unten oder am Ende? Oder warum sozusagen wird die versteckt da in dem Boden des Textes oder ganz am Ende irgendwie nachgeschoben? Also das sind typische Fragen, die Derrida sagt, dass das für eine Philosophie, gerade wenn sie beginnt, das Medium Schrift als ein Medium zu denken, das heißt als etwas, das man nicht einfach nur als Instrument benutzt, wo es völlig unwichtig ist, wie man dieses Instrument benutzt, sondern für Derrida, gerade weil er Sprache als das Medium, in dem er arbeitet, mit dem er arbeitet, an dem er arbeitet. So müssten wir mit Derrida ganz sagen. Das heißt, Derrida ist jemand, der denkt, indem er zum Beispiel immer wieder sage, sich an der französischen Sprache abarbeitet. Das ist ganz wichtig. Die Sprache wieder ist nicht etwas, was als Instrument oder was in irgendeine Art funktionalisiert werden könnte. Es ist, wenn man so will, und jetzt tauche ich schon ein in das, was ich diese Woche, diese Stunde ein bisschen ansprechen wollte, es ist eben nicht ein System von Sprache, mit dem man in irgendeiner Weise so umgehen könnte, als könnte man dieses Medium beherrschen, sondern es ist das Denken, es ist das Philosophieren in sich selbst, ein Arbeiten und Abarbeiten in und an diesem Medium, in dem man denkt und philosophiert, das heißt in der Sprache. Derrida hat per se nicht mehr einen Bezug zur Sprache, der in irgendeiner Weise von einer klassischen Subjekt-Objekt-Beziehung her zu denken. Er selbst befindet sich, natürlich ist das ein Heideggerscher Topos, in der Sprache selber und agiert sozusagen als ein Agent innerhalb dieses Systems, das weit über ihn hinausreicht und das von ihm niemals kontrolliert werden kann. Das ist ganz wichtig. Das heißt, er verwendet diesen Topos, den wir Heidegger sagen können, des Wohnens in der Sprache. Und das Philosophieren ist im Sinne von Dekonstruktion ganz entschieden für ihn zum Beispiel ein permanentes Hören auf die französische Sprache. Das ist ja was, was für Derrida wichtig ist, dass er sagen würde, wir können nicht mehr von dem System der Sprache sprechen, so wie das die Philosophie bis zu Nietzsche, würde er sagen, gemacht hat. Wir können nicht mehr von der Sprache sprechen, weil es nicht diesen Singular, diese platonische Einheit einer idealistischen philosophischen Tradition von Parmenides über Platon bis Hegel und darüber hinaus gibt, sondern weil schon das Sagen, die Sprache, eine ganz bestimmte Sprache bedient, nämlich eben die der idealistisch-europäischen Tradition. Das heißt, Derrida fängt an, indem er sagt, er spricht ja nicht in der Sprache, sondern er spricht, wenn man will, kontingent und wahrscheinlich in der und aus der Sprache vor, nämlich der Französischen. Das ist auch ganz wichtig. Das heißt, hier ist eine Verwandlung des Wittgensteinschen Topos, dass die Grenzen der Sprache auch die Grenzen des Denkens sind. Er denkt als Franzose, das ist auch, aber natürlich überhaupt nicht in einem nationalistisch oder biologistisch, also rassistischen Sinne, sondern im Gegenteil, hier heißt Nationalist, also im Sinne der französischen Sprache, eher so viel, dass Sprachen in sich selbst auch eine lokale Struktur haben. Das heißt, ich spreche jetzt eben nicht die Sprache, sondern ich spreche jetzt Deutsch. Und ich spreche nicht die Sprache im Sinne dessen, dass ich jetzt Alltagssprache spreche, sondern, wie der Manfred ja in der letzten Vorlesung oft gesagt hat, ich spreche hier auf eine bestimmte Art und Weise in einem bestimmten Kontext, nämlich in einem philosophischen Kontext, wenn man so will. Und das wird für Derrida ganz wichtig. Das heißt, die Sprache ist nicht zunächst eine Einheit, aus der wir dann durch Differenzierungen im aristotelischen Gestus eben zu Definitionen und Untergruppen und so weiter kommen, sondern wir befinden uns mitten in der Sprache, aber die Sprache ist immer schon im Plural Sprachen. Und in dem Sinne verändert sich zum Beispiel der ganze Systemgedanke natürlich auch, weil ich immer sagen muss, wenn ich ein System von Sprache, das würde ich ja nie sagen, aber ich sage es jetzt im Kontext dieser Lehrveranstaltung, wenn er ein System der Sprache untersucht, dann untersucht er eigentlich die Ränder, das ist ein wichtiges Wort, dieser Sprache. Und der Rand ergibt sich genau da, wo diese Sprache gegenüber ihren anderen, gegenüber anderen Sprachen sich beginnt zu reiben. Ja? Das heißt, die Sprache endet dort, wo sie beginnt, an andere Sprachen anzugrenzen, mit denen in Kontakt zu stehen, oder wie eines der letzten Bücher von Derrida, Berühren, Jean-Luc Nancy sagt, indem das eine System an das andere rührt, es berührt, und zwar in ganz unterschiedlichen Weisen. Vielleicht auch nochmal dazu, zu dem, was du gesagt hast, zu Kommunikation. Das heißt, er denkt jetzt Kommunikation ganz wörtlich genau aus das Cum und Com, also das Mit eines Systems mit dem anderen, als ein solches permanent an den Rändern aneinander angrenzen und damit an den Differenzen sich berühren und gleichzeitig unterscheiden und unterteilen. Das heißt, es ist wirklich jetzt ein Rühren eines Systems an das andere, und genau diese Berührungspunkte sind eigentlich das, was wir mit dem Com oder Cum in der Kommunikation meinen. Das heißt, es heißt jetzt immer schon, ich als einer unter vielen. Oder dieses eine unter vielen, insofern es ja immer schon an ein Außen und an ein anderes anrührt. Das heißt, wir haben einen völlig anderen Begriff von Einheit und Vielheit als der klassisch-idealistischen Tradition. Vielleicht zu dem, was ich die Stunde davor, die jetzt schon einen Monat vorbei ist, kurz gesagt und angedeutet habe, nämlich Derrida würde sagen, und er sagt das eben in dem Buch Randgänge der Philosophie in einem Aufsatz, dass das Denken, dass die Vielheit und die Differenz von der Einheit her ist, genau jenes idealistisch-begriffslogische Denken ist, das von Platon, also das von Parmenides über Platon bis Heraklit, von ihm eben als weiße Mythologie bezeichnet. Das heißt, hier wird immer die Vielheit und die Differenz eines, wenn man so will, Systems der Einheit untergeordnet und unterstellt. Und genau das Aufgeben eines solchen Verhältnisses von Einen zum Vielen, vom Vielen zum Einen, ein Grundproblem der klassischen abendländischen Philosophie, genau das ist das, was er sagen würde, ist das Dekonstruieren der klassischen abendländischen Metaphysik. Und das führt ihn eben dann zur Wichtigkeit von Begriffen wie Differenz, die du angesprochen hast. Das heißt, wichtig ist hier, dass Derrida nicht nur einen anderen Begriff von Einheit kreiert, sondern wichtig ist in diesem Kontext, dass Derrida sagen würde, dass indem wir so zu denken beginnen, unser Begriff vom Begriff ein anderer wird. Das heißt, wir hören nicht auf, begrifflich zu philosophieren, aber, und jetzt bringe ich ein anderes Wort herein, das ganz maßgeblich ist für einen seiner Freunde, wie er ihn in einer seiner vielen Todesreden, die er gehalten hat, zu seinen verstorbenen Freunden genannt hat, nämlich Gilles Deleuze. Er kreiert damit ein neues Bild des Denkens. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Figur, die wir mal untersuchen sollen. Nämlich, was heißt, wenn man plötzlich sagt, wie der Satz ist ein Bild, und plötzlich kommt da Deleuze und sagt, Denken kreiert ein Bild des Denkens und dieses Bild ist selber ein Bild. Das ist ja mal komisch. Warum ist Denken ein Bild und warum kreiert das Denken ein Bild? Was da passiert, wenn wir sagen, das Denken selbst kreiert Bilder vom Denken, dann meinen wir, dass wenn wir mal lange genug Philosophie studiert haben, und das heißt lange genug uns in der Geschichte der Philosophie herumgewühlt haben, dann wird uns einfach klar geworden sein, irgendwann, dass sehr unterschiedliche Bilder von Denken im Laufe der Geschichte kreiert wurden. Und dass es gar nicht so eindeutig ist, was Denken heißt, weil offensichtlich der deutsche Idealismus ein völlig anderes Bild vom Denken hatte selber, als es die antike Philosophie hat, als es gerade, wenn man eben wie ich auch interkulturell Philosophie, als es die indische Philosophie hat, oder als wir es heute haben. Das heißt, wenn ich sage, ich begebe mich auf den Weg im Sinne der Dekonstruktion, im Sinne der Metaphysikkritik einer bestimmten abendländischen Tradition zu denken, auf dem Weg, ein neues Bild vom Denken zu kreieren, dann ist es eben nicht so, dass ich einfach, also es hat da diese Definition von Denken gegeben in der Antike, dann hat es eine zweite Definition von Denken gegeben im deutschen Idealismus und jetzt kreiert sozusagen daneben als drittes um zu sagen, der Derrida nochmal ein drittes Bild von Denken. Genau das heißt nicht Denken, was es heißt, ein Bild vom Denken zu kriegen. Das ist nicht einfach, oh gut, das wäre harmloser Liberalismus, wie ich das sozusagen, das ist harmloser Liberalismus. Es gibt halt diese Form zu denken, der andere hat die nächste, der dritte kreiert irgendwo die dritte, vierte, fünfte, sechste. Alle sollen so irgendwie nebeneinander, alle sind gleichwertig und so weiter und so fort. Derrida würde das nicht sagen. Ja, da würde das nicht sagen. Wenn ich sage, ich kreiere, oder wenn ich wie er im Zuge der Dekonstruktion den Anspruch kreiere, dass ich ein neues Bild des Denkens kreiere, dann habe ich erstens mal klare Gegner, gegen die ich kämpfe. Und ich habe gute Gründe, warum ich gegen die kämpfe. Also das ist nicht so harmlos, wie wir das sagen. Es ist auch nicht nur ein Nebeneinandersetzen. Es ist natürlich auch nicht mehr ein Aufheben in einer letzten Synthese, wie bei Hegel oder vielleicht, da könnte man streiten, bei Marx noch der Fall. Sondern das ist die Frage, dass wenn wir einen bestimmten Denkweg gehen, dann verwandelt sich alles. Da verwandelt sich alles. Da bleibt nichts mehr, kein alter Stein mehr auf dem anderen, wie er sagt in seinem Buch über Polemon. Das heißt, da fallen alle Cornerstones. Und das heißt gleich, das heißt, dass sowohl am Ende es was anderes heißt, was ein Begriff ist, als dass es was anderes heißt, was Denken heißt, und als dass es was anderes heißt, was Philosophieren heißt. Verstehen Sie? Wenn ich den Anspruch erhebe, ein neues Bild des Denkens zu kreieren, dann ist das höchst revolutionär. Und zwar in ganz wörtlichen Sinne. Hier kommt jemand mit dem Anspruch, der nicht geringer ist, wenn man so will, als vielleicht nicht universell geschichtlich wie bei Marx, aber der in einem bestimmtes System bewusst zum Einsturz bringt. Der bewusst der Meinung ist, dieses System gehört abgeschafft. Früher Titel, Untertitel übrigens. Von einem Derrida-Buch mit Kettler zusammen, Friedrich Nietzsche, Politik des Eigennamens, wie man abschafft, wovon man spricht. Das ist ganz wörtlich zu nehmen. Das heißt, wenn er philosophiert, dann schafft er damit was ab. Ganz im Sinne von Nietzsche. Er lässt etwas untergehen. Und er lässt revolutionär aus den Aschen, auch das ist eine Metapher, die Derrida immer wieder nennt, er lässt aus diesen aus diesem Ruin des implodierenden Systems, aus diesen Aschen heraus etwas Neues entstehen. Also in diesem Gestus müssen wir sehr wohl Derrida und den Anspruch hier in der Dekonstruktion ein völlig neues Bild des Denkens angedacht zu haben und im eigenen Werk auch schon sozusagen realisiert zu haben. Auch das ist mir wichtig. Auch dieses Verhältnis von Wirklichkeit und Möglichkeit wird dadurch angehen. Es geht nicht mehr darum, okay, im klassischen Bild, das wir im Alltag haben, ist es so. Das Denken ist halt Theorie. Ja? Es denkt vor in irgendwelche Denkmöglichkeiten und malt sich irgendwo was aus und so weiter. Es ist eigentlich gedacht, aus einem bestimmten Bild des Denkens, in dem das Denken von der Vorstellungskraft her gedacht wird. Also Denken ist eine Weise des Vorstellens. Man denkt sich Möglichkeiten aus und stellt sich diese Möglichkeiten vor. Bei Derrida ist das was anderes. Das Denken hat in sich Spurcharakter. Das heißt, das Denken ist vielmehr ein Vollzug, in dem man ganz reale Spuren legt. Indem man Fährten legt, indem man Fährten verwischt, indem man andere Fährten wieder aufnimmt. Also das Einzige, was ich hier mal andeuten möchte, ist, dass wir beginnen, in ein ganz anderes System hineinzukommen, in dem wir zunächst mal und lange und vielleicht für Derrida gesehen immer auch in bestimmter Weise im Dunkeln da. Und dieses im Dunkeln tappen ist, glaube ich, eine ganz wichtige Metapher für dieses Bild im Denken. Es ist nicht mehr so ein Denken, das permanent ins Wissen, ins Helle, ins Klare, ins Eindeutige, ins Exakte. Es ist gerade nicht mehr diese weiße Mythologie einer von einem bestimmten Bild der Logik her gedachten Denkens, sondern es ist ein Denken, das Philosophieren versteht, radikal, natürlich im Anschluss an Nietzsche und seinen Terminus der Experimentalphilosophie, als ein absichtliches ins Dunkle gehen und im Dunkeln tappen. Und nur indem wir uns überhaupt wagen, in dieses Dunkel hinein zu begeben, kann für Derrida überhaupt das Denken was gebären? Das ist übrigens eine wichtige Metapher von Derrida, von Heidegger auch wieder, die Derrida auch wieder immer. Es wird sozusagen zu zukunftsträchtig. Es wird zukunftsträchtig und es kann nur wirklich innovativ zukunftsträchtig sein, wenn es den Schritt hinein wagt, im Dunkeln zu gehen. Ja? Entschuldigung.
Das Bild ist eines Denkens, wie weit sagen, das gilt als ein Naturalisation von Gedanken verstehen ist und eine gewisse Trägheit hat von Statik entwickelt, wie eigentlich von dem eine Wiederholbarkeit oder eine Veränderung in der Wiederholbarkeit steht.
Ja, also als gute Frage, die eine Geschichte, wenn wir das Bild klassisch denken, haben Sie ganz recht. Weil da bedeutet, im klassischen Bild des Denkens würde Bild genauso viel bedeuten, wie eine Art Einheit zu konfigurieren, in und aus der dann homogene Ganzheiten entstehen. Kant noch nennt das sehr treffend die Funktion der Einbildungskraft. Das heißt, in einer bestimmten Epoche des Denkens wird das Denken selbst als Vorstellungskraft, wie ich vorher gesagt habe, als Einbildungskraft gedacht. Und die wichtigste Tätigkeit des Denkens ist, genau solche homogene Einheiten zu schaffen. Das heißt, ein solches uniformierendes Denken schafft riesige Komplexe, in denen dann homogene funktionierende Einheiten da sind. Aber genau das ist natürlich ein Bild vom Bild und ein Bild vom Denken, das Heidegger im Anschluss zum Beispiel an Nietzsche, der immer im Hinterkopf schwirrt bei Derrida, bei Derrida, dass Derrida hier zurückgreift, immer wieder zum Beispiel auf das Bild, das Nietzsche in der Sprache geboren hat, nämlich selbst Dynamit zu sein. In Ecce Homo sagt Nietzsche, ich bin Dynamit. Und da würde Derrida sagen, wenn er sowas sagt, dann meint er damit nicht nur, dass jetzt halt alles bleibt beim Alten und er erfindet noch so eine irgendwie schöne, romantisch, blumige Ausdrucksweise, in der er dann sagt, okay, er ist Dynamit und schwer. Nein, was Derrida sagt und in Bezug auf Nietzsche hier liest, ist hier, dass er ein völlig neues Bild hat, was das heißt, denkt. Ja? Das Bild hat sich verändert. Hier ist Bild nicht mehr homogene Einheit schaffen, hier ist Bild nicht mehr Einbildungskraft und Konfiguration im Sinne des Zusammenbringens von vielem in eine homogene Einheit. Übrigens definiert noch Kant genauso den Begriff. Der Begriff ist sozusagen die Zusammenfassung von vielen differenten Momenten in eine homogene Einheit. Aber das ist natürlich genau das Bild, das hier versucht wird zu sprengen, indem vielmehr das Philosophieren jetzt gedacht wird als eben genau ein Hineingehen in diese Vielheiten, sich mehr oder weniger von diesen Vielheiten her wirklich touchieren zu lassen, das heißt auch irritieren zu lassen, bewegen zu lassen, konfus machen zu lassen, und genau das ist der Ort, an dem jetzt wirklich philosophiert werden. Das heißt, nur, es gibt einen schönen Terminus von Nietzsche im Zarathustra, wo er sagt, man muss noch Chaos in sich haben, um einen Stern gebären zu können. Aber das ist die Ordnung entsteht hier aus dem Chaos herein. Und es ist nicht so, dass zunächst eine Ordnung wäre, von der wir dann vielleicht perverserweise abfallen und damit in Metaphern wie Sündenfall und Verfehlung, Perversion und so weiter hineinschnittern, sondern hier ist es umgekehrt. Das Chaos selbst ist der Ort, wo die Gedanken ursprünglich geboren werden. Wer sich da hineinbegibt, begibt sich ins Element des Denkens. Ja. Noch eine Frage?
Ja. Die ersten Varianten ist nur ein ganzes Bild des Bildes, möglicherweise, wenn du das tust, dann kreiert er auch wiederum ein Bild des Antibildes und ist ja wiederum in einer Art in einem Bild drinnen und so, somit kommt er ja nie aus der Mittelsicherheit hinaus. Eigentlich bleibt man trotzdem immer in einer gewissen Mittelsicherheit.
Nein, das
zeigt ja diese, dass wir aus der Sprache nicht rauskommen, aber die Sprache immer in gewisser Weise eine Mittelsicherheit ist.
Aber vielleicht ist die Sprache immer schon drauf. Wir kommen nur so lange nicht, also zwei Antworten. Also die erste wäre mal, was ja ganz wichtig ist, was Derrida sagen würde, wir sind schon immer draußen. Das Draußensein ist das Erste, indem ein System ein anderes berührt, und zwar gerade so, dass es sich als ein anderes zeigt, ist es schon draußen beim anderen. Es ist eben nicht so, wie die bestimmte Tradition der neuzeitlichen Philosophie meint, dass wir zunächst in einer in sich geschlossenen, selbstverkapselten Subjektivität uns befinden und die dann irgendwie transzendieren müssen, um hinaus zur Welt und zu den anderen zu kommen. Und das Bild hat sich hier völlig verkehrt. In dem Sinne, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wenn ich in meiner Einheit da bin, dann ist diese Einheit an ihren Rändern immer schon exponiert. Das heißt, sie ist ausgestellt, sie ist, wie Hegel sagen würde, schon drüben. Sie ist schon drüben.
Aber wenn ich differenziere, tue ich doch auch gleichzeitig eigentlich homogenisieren, nicht? Auf einer anderen Ebene. Aber trotzdem bin ich immer in einem gewissen Homogenen, nicht? Wenn ich jetzt Mann und Frau differenziere, bin ich trotzdem drüberstehend in einem homogenen
Kontext. Genau, dann gehen wir mal zurück und schauen Ihren Satz. Sie haben gesagt, wenn ich differenziere, das ist das Problematische an dem Satz. Das heißt, das stimmt. Da haben Sie das klassische Bild, das gängig seit 300 Jahren über das Denken herrscht, nämlich, dass das Denken primär ein Vorstellen ist. Das heißt, Sie haben gesagt, ich mache eine Differenz und ich unterscheide zwischen Mann und Frau. Was Derrida aber sagen würde, ist ja, diese Unterscheidung haben ja nie Sie ursprünglich gemacht, sondern diese Unterscheidung ist, wenn wir genauer hinschauen, in Sie gekommen. Und es stellt sich weit mehr die Frage, woher diese Unterscheidung in Sie bekommen ist. Es ist ja nicht so, dass Sie sich, zwei Dinge, es ist nicht so, dass Sie sich diese Unterscheidung irgendwann mal selbst ausgedacht hätten, sondern Sie befinden sich in einer Welt, in der diese Unterscheidung lange bevor Sie da waren, schon für Sie getroffen wurde. Das heißt, Sie kommen erst nachträglich zu dieser Entscheidung hinzu. Die Unterscheidung kommt über Sie. Und irgendwann haben Sie diese Unterscheidung aufgenommen. Das Zweite, wo ich hier als Frage in den Raum stellen möchte, ist auch hier, das ist dieser von der Derrida so angekämpfte Topos des vorstellenden Denkens. Die zweite Sache wäre die, dass Sie sagen müssten, wenn Sie hier im Raum sich befinden und Sie lassen mal die philosophischen Theorien beiseite, üben ein bisschen Epoche und schauen sich mal die Welt so an, wie sie sich gibt. Jetzt gibt es ein Modell, in dem das Denken, ich versuche immer noch Ihre Frage zu beantworten, ja, in dem das Denken als Urteilen gedacht wird. Ja? Das wäre ein bestimmtes, sehr starkes Bild des Denkens. Denken ist Urteil. So, und jetzt schauen wir uns an, wie dieses Bild sich diesen Vorgang der Unterscheidung zwischen Männchen und Weibchen vorstellt. Ja? Das heißt, Sie stehen hier mal als weißes Blatt erst draußen, das noch gar nichts von dieser Unterscheidung weiß. Und daneben, sage ich immer, ist es so, dass hier Häufigkeitsverteilungen im Raum sich befinden. Das heißt, Sie haben bestimmte Partikel, die nach bestimmten physikalischen Anhäufungsgesetzen hier vor mir sind. Ja? Das ist mehr oder weniger die letzte physikalische Realität. Ich habe hier keine Menschen vor mir, sondern ich habe hier physikalische Partikel sitzen. Und ich selbst bin eine bestimmte Anhäufung dieser physikalischen Partikel. Ja? Das wird dann als das Grundlesen physikalische Das wird dann, und da natürlich muss Derrida würde skeptisch sein, das wird dann versucht, mit Hilfe von bestimmten Wahrscheinlichkeitsrechnungen und so weiter in den Griff zu kriegen. Das heißt, es wird einfach das Urteil exportiert in den Computer, der mir jetzt mehr oder weniger ausrechnet nach ganz bestimmten Mustern, operativen Mustern und Rezepten, wie man das ja sagt, nach bestimmten ihm eingegebenen Rezepten fasst er diese Häufigkeitsverteilungen im Raum algorithmisch zusammen und erkennt jetzt, indem er im klassisch, sehr klassisch, im typisch konservativ denken, eben in einem sehr alten Bild von Denken und sehr alten Bild von Bild, eigentlich genau im klassischen Sinne der Einbildungskraft, die zusammenfasst in stabile Einheiten. Ja? Das heißt, der Computer in seinem Algorithmus konfiguriert diese Häufigkeitsverteilung und lässt sie uns jetzt plötzlich als stabile Einheiten, eigentlich macht er genau das, wie Kant den Begriff zum Beispiel. Also er fasst diese Dinge zusammen und schafft damit Einheiten. Aufgrund dieser stabilen Einheiten, die mein Körper permanent macht, als eine Hochleistungsmaschine von solchen Verarbeitungsprozessen, ist es so, dass das, was mir dann zum Bewusstsein kommt, ein von meinem Supercomputer-Körper höchst durchgerechnete Realität dieser Häufigkeitsverteilung, die Sie sehen in Wirklichkeit. In Wirklichkeit sind hier irgendwelche Nanopartikel im Raum in bestimmten Verteilungen. Mein in präreflexiven Akten interpretiert unser Leib als Höchstleistungscomputer diese Nanopartikel, die hier im Raum als Häufigkeitsverteilungen vorstehen. Und dann ist es so, dass diese vorinterpretierte Welt, die mir mein Körper als Vorstellungsapparat liefert, dann die Ergebnisse von dem, was er eigentlich gemacht hat, indem er die aussieht, als mehr oder weniger vorinterpretierte Lebenswelt von Phänomenen, auf die ich mich dann intentional beziehen kann. Ja? Das heißt, es wird erklärt, weil der Computer so ein hyper leistungsfähiger Computer ist, der eigentlich diese Partikel permanent weiß, wie er die zusammenfasst, konfiguriert, ist es dann so, dass ganz in einem späten Zustand dieser Computer, wenn vielleicht irgendwelche interessanten Probleme oder so auftauchen, mir irgendein mentales Vorstellungsbild von dem Ganzen liefert und ich dann mehr oder weniger in diesen Vorstellungsbildern eine lebensweltlich ausgelegte Welt vor mir habe. Das heißt, jetzt, weil mein Körper das für mich permanent als Hochleistungsmaschine macht, habe ich vor mir keine Partikel mehr sitzen, sondern ich habe vor mir jetzt plötzlich durch diese vorgeleisteten Interpretationen, habe ich es jetzt hier mit einem mehr oder weniger vertrauten Raum zu tun, in dem ein Hörsaal ist, eine Universität, die ich wieder erkennen kann, in der sich eben nicht mehr Häufigkeitsverteilungen, sondern Menschen herinnen befinden und hin und her. Und jetzt, noch den letzten, dann bin ich, und jetzt bin ich wieder bei Ihrer Frage. Ein solches Bild des Denkens würde ich sagen, und irgendwann haben wir dann auch gelernt zu unterscheiden zwischen Männchen und Weibchen, und weil sich das sedimentiert hat in meinem Körper, ist sozusagen dieses Erkennen jetzt für mich eine gewohnte Art und Weise, mich auf diese Körper- oder Häufigkeitsverteilungen da draußen zu beziehen und damit jemandem als ein Männchen oder als ein Weibchen zu sehen. Dieses Bild, und damit bin ich fertig, würde für Derrida nicht funktionieren. Ja?
Also aus der Sicht Luhmanns, Luhmann hat zu Computern selbst noch nicht allzu viel gesagt, weil er noch nicht so viel Erfahrung damit gehabt hat. Aber er würde, zu dem, was du gerade geschrieben hast, sicherlich sagen, Vorsicht, die Einheit wird natürlich nicht vom Computer errechnet oder gebildet, sondern von einem Beobachter, der die Ergebnisse die ein Computer vorlegt, in dieser Art und Weise interpretiert. Und so wie du es beschrieben hast, dann sehr traditionell, sehr klassisch interpretiert, aus der Sicht der weißen Mythologie, die eigentlich Geschichte sein sollte. Ne? Also mit Computern lassen sich sehr wohl Differenzen zwischen dem, was in gewisser Hinsicht als Einheit wahrgenommen werden kann und dem, was eben diese Einheit erst erzeugt, konstituiert, konstruiert, feststellen und markieren. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und in der Hinsicht dann auch zurück zu dieser markierten Differenz von Statik und Dynamik, die ja sehr interessant ist, nicht? Also Bild und dem, was gleichsam diese Bilder erzeugt, oder wie du es markiert hast, auch zwischen Denken und den Denkern, die dann als Einheiten gleichsam auch historisch von der Philosophiegeschichte festgehalten werden und zum Beispiel im Zuge eines Studiums, wie Sie es gerade betreiben, dann auch besonders hervorgehoben werden. Also sozusagen, um sich in der Philosophie zurechtzufinden, muss man mit einer ganzen Reihe von Denkern konfrontiert worden sein und muss diese Denker besonders geachtet haben, muss ihre Werke gelesen haben und vieles mehr. Dazu werden sie zu diesen seltsamen Einheiten, dadurch werden sie zu Größen, die als solche fast für sich stehen und ihre Ontogenese, ihre Entstehungsgeschichte gleichsam ausblenden, per se ausblenden, weil sie so massiv im Raum stehen. Also Hegel, Marx, Derrida, Luhmann selbstverständlich sind Einheiten in dem Sinne, die allerdings natürlich aus der Sicht Luhmanns nichts wären ohne die Dynamik, die sie zu diesen Einheiten gemacht haben. Und hier möchte ich einen ganz massiven Punkt markieren, oder einen Punkt markieren, der mir sehr wichtig erscheint. Bei Luhmann würde die weitere Dynamik, die diese Einheiten auch wieder aufzulösen in der Lage ist, oder zu bewegen in der Lage ist, nicht aus dem Chaos gleichsam per se zustande kommen, wie du es markiert hast, sondern im Gegenteil, aus der Differenz von Einheiten und Bewegung und Dynamik. Das heißt, wenn Sie nochmal diese Wahrscheinlichkeitsverteilungen sich vor Augen führen, die da Arno angesprochen hat, dann haben Sie selbstverständlich, wenn Sie so wollen, dichtere Strukturen in dieser Verteilung und weniger dichte Strukturen in dieser Verteilung. Die interessanten Entwicklungen entstehen in den Randbereichen zwischen dichten, stabileren Strukturen, Bereichen dieser Verteilung und denen, wo es ein bisschen, sagen wir mal, unstrukturiert zugeht. Es gibt in der Systemforschung einen sehr berühmten Begriff, der nicht nur eine Metapher ist, der mathematisch recht gut belegbar ist. Das nennt sich die Evolution am Rande des Chaos und weist darauf hin, dass dynamische Entwicklungen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eigentlich dort entstehen, wo eine Diskrepanz vorhanden ist. Zwischen einerseits in sich stabilisierten Strukturen und andererseits Bereichen, wo es, sagen wir mal, aus dieser alltagssprachlichen Sicht ein bisschen chaotisch zugeht. Also genau dort, wo sich auf der einen Seite Denker bilden im Prozess des, erkenntnistheoretischen Wahrnehmens der Welt, Denker als stabile Strukturen, Derrida, Luhmann, Hegel, Marx, Kant und wie sie alle heißen, kommt es auch zu Reibungen, kommt es auch zur Hinterfragung oder zur Notwendigkeit der Hinterfragung dieser Denker. Und genau aus dieser Diskrepanz, einerseits in sich stabilisierte Einheiten, die als solche wahrgenommen werden, und auf der anderen Seite eben einer Dynamik, die gleichsam mit gegen diese Einheiten anläuft und in Konflikt mit ihnen gerät. Aus dieser Diskrepanz von Stabilität und Dynamik entsteht weitere Dynamik, entsteht sozusagen eine interessante, unter Umständen dann auch fruchtbare, je nachdem wie man sieht, ne, das ist wieder beobachterabhängig, Weiterentwicklung. Ne? Das heißt, Entwicklung entsteht, oder Denken, in dem Sinne, wie es der Arno gerade markiert hat, entsteht nicht aus völligem Chaos, weil zumindest nach Luhmann nicht, sondern aus der Differenz von Kosmos und Chaos. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja. Also da kann ich mich natürlich nur anschließen, eben wenn diese Nietzsche-Metapher hier Gültigkeit hat, wäre sozusagen, man muss noch Chaos in sich haben um einen Stern, dann heißt das natürlich auch, um eine Ordnung gebären zu können, Und diese beiden Dinge passieren selber im Akt der Abhebung, so würde Derrida vielleicht sagen, der differenziellen Abhebung des einen vom anderen. Und damit eben nochmal kommt ganz ein anderes Bild von Bild und Denken ins Spiel, weil jetzt ist es so, vor allem würde ich sagen, dass durch dieses Bild die klassische Unterscheidung von Theorie und Praxis ganz radikal verschoben wird. Diese Achse verschiebt sich völlig. Und ich würde sagen, es entsteht jetzt nämlich so etwas, was viele genannt haben, eine Art Ereignisbild. Das ist auch in der zeitgenössischen Ästhetik ein ganz wichtiges Bild, die Hübermann und so weiter. Also sozusagen ein angekratztes Bild. Nicht mehr das homogene Bild, eben das glatte Bild, wenn man so will, sondern ein angekratztes, aufgebrochenes Bild, das eine Art von Dynamik hat, die Derrida auch immer wieder hier in Heidegger Topos aufnehmen, einen Ereignischarakter. Das heißt, jetzt vieles, wenn ich sage, dieses neue Bild des Denkens ist durch und durch ereignishaft und hat einen Ereignischarakter, dann meint das erstens mal, dass das von zwei Seiten kommt, würde ich sagen. Es kommt von zwei Seiten. Die eine Seite ist die Seite dessen, dass uns jetzt das Denken passieren muss. Das ist ein. Es ist nicht mehr so, dass das Denken als vorstellendes Subjekt seiner selbst mächtig wäre. Ich kann eben nicht mehr sagen, okay, und das weiß eh jeder, dass man nicht sagen kann, so, und jetzt setzen Sie sich hin und schreiben Sie einen genialen Text. So auf der. Das heißt, das ist aber ganz wichtig für Derrida. Wenn wir ein anderes Bild des Denkens haben, das vor Derrida für mich am stärksten bei Nietzsche, in deinem Begriff aufzunehmen, markiert wurde, dann haben wir es jetzt mit einem Bild des Denkens zu tun, das per se sich selbst versteht als eine Art Gang, eine Art Bewegung, in der wir uns einlassen auf etwas, von dem wir nicht wissen, was daraus kommt, indem wir in dem Sinne uns passiv diesem etwas, nennen wir es Chaos oder was immer, aussetzen, gleichzeitig natürlich eben nicht jetzt in einer klassisch-dualen Struktur besinnungslos, so als wären wir Chaoten, die jetzt irgendwo wild da herumdenken, sondern im Gegenteil, man gibt sich in eine Art gespannte Erwartung, würde ich sagen. Man gibt sich, jeder weiß das, wenn er forscht. Wenn man forscht, wenn man was sucht, wenn man unterwegs ist, wie wir sagen, bei einem Text und man spürt was. Das heißt, Derrida würde sagen, und das ist natürlich die Hereinnahme des Diskurses des Unbewussten von Freud, von Lacan etc., die er ja sehr genau gelesen hat, dass Derrida sagt, zum Beispiel, wenn wir sagen Chaos, dann meinen wir damit eben gerade nicht unexakt, wie die Wissenschaft und chaotisch und was immer dann in diesem auf Exaktheit pochenden Bild von Wissen und Philosophieren der Fall ist, sondern das heißt so viel, dass wenn wir uns einlassen auf das, was wir eigentlich tun, und für das ist vielleicht einer der größten Unterschiede, habe ich beim Hören so herausgehört, dass Derrida natürlich ganz lange und stark in der phänomenologischen Tradition verankert war. Das heißt, Derrida sagt, und da ist sicher, also Husserl und Luhmann würde ich wohl als fast Antipoden sehen. Da ist ein Unterschied zu Derrida. Derrida hat sehr lange die Phänomenologie studiert. Und das heißt, für Derrida gibt es sehr wohl den Gestus, dass er sagt, die Wissenschaft darf nicht zur Entscheidungsinstanz werden, die mir im Alltag sagt, was ich sehe. So kann ich. Die Wissenschaft ist wichtig, sie hat ganz bestimmte Teilbereiche, in der sie Großartiges leisten kann, aber Das ist eine wichtige Geste von Derrida. Aber, pass auf, die Wissenschaft kann auch höchst gefährlich werden. Und vor allem wird sie gefährlich, wenn uns die Experten beginnen zu sagen, was wir sehen. So würde ich es mal bestimmen. Also sozusagen, wenn wir glauben, dass die Wissenschaft eine Art neue religiöses Orakel wäre, das jetzt wie ehemals der Priester, der Experte den wirklichen und wahren Zugang zur Realität hätte und wir uns von unserer Lebenswelt her von denen vorsagen und vordiktieren lassen, was eigentlich wir sehen sollten, wenn wir irgendwo hinsehen. Das ist eine wichtig phänomenologische Tradition, in der Derrida so ist. Und wenn er sagt, wenn wir wissen wollen, was Schreiben ist, dann ist immer noch das Beste, er würde nicht sagen beobachten, sondern er würde sagen, sich einlassen auf das, was eher phänomenologisch, sich einlassen auf das, was sich uns zeigt, wenn wir schreiben. Und da ist er fast husserlianisch, wenn er sagt, diese Erfahrung ist wichtig und die ist grundlegend. Das heißt, die Wissenschaft kann uns vieles sagen über das, wie die Teilchen und Wahrscheinlichkeiten in diesem Raum herumflitzen und wie das physikalisch aussieht. Aber auch im politischen Sinne wird es höchst brenzlig und gefährlich, wenn wir beginnen zu glauben, dass die jetzt sozusagen eben diese Art neue göttliche Priestersprache haben und dass die Erfahrung, die wir jetzt haben, nämlich dass ich hier vor mir lebensweltlich, wie Husserl sagt, nicht irgendwelche Partikel, sondern lebensweltlich, auch wenn ich noch so physikalisch bin, sonst wird es brenzlig, wenn es nicht so ist, begegne ich ihnen als Mensch und nicht als irgendwelche Partikel, über die ich drüber steige oder die ich seziere hin und her. Das heißt, für diese phänomenologische Tradition ist für Derrida ganz wichtig. Da sehe ich zum Beispiel eine ganz starke Differenz. Das heißt, Derrida sagt, lassen wir uns nicht nur von den großen Philosophen und lassen wir uns nicht nur von den Wissenschaften vorsagen, zum Beispiel, was das ist, wenn wir schreiben, sondern gehen wir sehr wohl auch phänomenologisch vor, in dem Weise, dass wir hinschauen, was sich uns hier alles zeigt. Und dann würde er sagen, wenn Sie alle hinschauen, was Sie eigentlich machen, wenn Sie eine Seminararbeit schreiben, wenn Sie ein Buch schreiben, dann ist das so, dass sehr viele dieser Dinge, und gerade wenn sie ganz hineinkommen, wenn man dann sozusagen, wenn sich die Dinge auftun, ja, wenn man irgendwie nicht mehr lassen kann und man hat das Gefühl, jetzt ist man wo unterwegs und da passiert was. In dem Moment ist das eher so, da könnten wir vielleicht mal das Wort beobachten hereinnehmen, positiv, dass sie eher in dieser beobachtenden Instanz sind und eher etwas in ihnen und mit ihnen passiert, als dass sie das kontrollierend oder sagen eben, ich stelle mir vor. Das machen wir auch, aber das ist nur ein klitzekleiner Teil, der passiert, wenn wir zum Beispiel einen Text an einer wissenschaftlichen Text schreiben. Da sind noch ganz andere Universen mit am Spiel, wenn Sie Ihre Diplomarbeit schreiben oder Ihre Dissertation schreiben. Und das ist für Derrida ganz wichtig, wenn er sagt, wir müssen wieder zurückkommen in eine Art Ereignisdenken oder in ein Bild von Denken, in dem das Denken und das Bild selbst eine Art Dynamik annimmt, dann ist das so, dass wir einfach hinschauen, was in der Wirklichkeit in Wahrheit passiert. Einfach wach sein. Die Inder würden das ganz einfach sagen, möglichst wach sein. Und möglichst sich nicht von irgendwelchen äußerlichen Autoritäten gleich vorgeben zu lassen, was da passiert, indem wir in den Jargon von Luhmann, von Derrida, von Heidegger, von Marx oder was immer. Ja? Das ist auch ein riesiges Problem natürlich bei Derrida, dass die Formen, er fordert ja eine unbedingte Universität, so heißt ein Text von ihm. Und eine solche unbedingte Universität, sehr empfehlenswerter Text, der hat, da forciert er zum Beispiel, dass selbst vom Wort her das Wort Professor, Professeur, vom Wort her so viel bedeutet wie etwa ein Bekenntnis in der Öffentlichkeit ablegen. Sozusagen von der Geschichte her heißt Professor so viel wie hier, ich bin heraus, um eben nicht, er sagt, das ist der Unterschied zum Beispiel zur Psychoanalyse. Die Psychoanalyse findet in einem kleinen, intimen Raum statt. Ja? Da prüfen sich auch und fragen sich zwei ab, aber das ist ein intimer Raum. Der Professor ist von der Geschichte her jemand, der auch, und das ist Derrida wichtig, wörtlich ein Bekenntnis ablegt, das heißt nicht Anspruch auf verallgemeinernde Objektivität nur legt, sondern da ist sehr wohl auch sowas wie Engagement, sehr wohl sowas wie Subjektivität im Spiel. Und das heißt, das ist eine Kritik des Exaktheits- und Objektivitätsideals in der Wissenschaft. Das heißt, eine Prüfung muss beginnen, anders abzulaufen als so. Also Multiple-Choice-Test ist nicht, wäre keine Prüfung im Sinne von Derrida, sondern das ist sehr wohl so, dass wir uns hier in einem bestimmten fragenden Bezug zueinander begeben müssten, als Philosophen würde Derrida. Und es ist natürlich eine Schwierigkeit, die Derrida immer wieder betont, wie kann innerhalb einer Massenuniversität so etwas wie eine unbedingte Universität entstehen. In der zum Beispiel, wie er sagen würde, der Lehrende per se nicht einfach natürlich der ist, der sein Wissen weitergibt und abfragt, sondern wo diese Art von Aussetzung von beiden Seiten, den Studenten und vom Lehrenden selbst her, sich ereignet. Und genau über dieses Aussetzen, dass der Lehrende und dass die Studierenden sich aussetzen, ins Nichtwissen, in dieses ins im Dunkeln tappen, da können gute Arbeiten entstehen. Das ist eigentlich das Klima, das an einer Universität im Sinne von Derridas gefragt wäre. Und das ist natürlich auch, warum er eine radikale Kritik der derzeitigen universitären Verhältnisse vorgibt. Das ist dem späten Derrida ein ganz wichtiger Topos, dass er gesagt hat, dass das, was wir hier machen, schon lange nicht mehr universitäre Bildung ist. Dass das Wortetiketten sind, die eigentlich verbergen, dass wir hier schon lange was ganz anderes machen. Dass mit der Geschichte dessen, was das Wort Universität bedeutet hat, eigentlich nichts mehr zu tun. Sondern dass wir hier etwas Universität nennen, das nicht mehr Universität ist. Und gerade das aber wird für Derrida ein wichtiger Impuls, die Frage zu stellen, wie könnten neue universitäre Reformen ausschauen. Und er hat ja selber auch sich in diesem europäischen Parlament der Denker, war er ja selbst auch beteiligt. Also er hat verschiedenste Aktionen mitgetragen auf der Suche nach solchen anderen Möglichkeiten des Philosophierens. Wie viele seiner Freunde auch, vor allem eben Jolly-Knossi und Lacoulabat, die haben ja versucht, oder Deleuze, der in einer Reformuniversität gelehrt hat in Paris. Also im Umkreis der Dekonstruktivisten oder der Poststrukturalisten, um es weiter aufzureißen, hat es sehr viele Versuche gegeben, die derzeitige Form der Universität zu stürzen, radikal zu stürzen. Das ist, und Derrida hat das ja auch in seinen Texten gemacht. Also wenn man jetzt Derrida fragen würde, wo hat er das realisiert, er würde sagen, in der Art und Weise, wie er schreibt und philosophiert, hat er gezeigt, wie das auszuschauen. Das heißt, er beginnt Man wird keinen Text finden von Derrida, der in irgendeiner klassischen Weise versucht, einen Begriff zu definieren. Sondern für Derrida ist das Philosophieren einen Gang gehen. Das heißt, das ist fast eine Art von alter Muse-Gedanke, dass das Philosophieren in sich selber eine Praxis ist, auf der man in der Tat einen Weg geht. Und dass dieses den Weg gehen, die Sache des Philosophierens selbst ist. In diesem Sinne würde Derrida wahrscheinlich sagen, müsste versucht werden, die alten aristotelischen etc. Bestimmungen neu zu lesen von Selbstzweck des Wissens als Muse, als Müßiggehen. Dieses Müßiggehen ist das, was Derrida fordert und eindeutig einfordert, wenn es um die Frage der Wissenschaft, der Philosophie und des Denkens geht. Aber noch einmal, wenn ich jetzt hier das Wort müßig gehen, ich betone absichtlich das Gehen im Wort müßiger, dann ist das keine passive, irgendwie 19. Jahrhundert Vorstellung von Müßiggang, sondern was Derrida hier sagen will, ist, dass das Denken seinen eigenen Raum hat, in den es vordringt und aus diesem Vordringen in diesen Denkraum seine Denkwürdigkeit bekommt. Wir haben die schönen Worte denkwürdig und fragwürdig. Das heißt, die Würde des Menschen, nach Derrida, kommt dem Menschen auch stark daher zu, dass sich ihm die Welt als fragwürdig und als denkwürdig zeigt. Das heißt, die Würde, und indem man dieses Denken denkt, so wie Derrida im Sinne dieser Aussetzung, dann vollzieht man auch einen Modus von Menschen. Ich weiß nicht, ob Sie sich jemals gedacht haben, von woher diese Worte kommen, dass wir sagen, etwas ist denk- oder fragwürdig.
Das ist. Das haben wir vorhin nicht gesagt.
Also, bitte?
Es geht tatsächlich auf ihn zurück.
Wie? Nein, der ist nicht von ihm kreiert worden. Aber das ist die Dignität in einem gewissen. Das ist ganz wichtig. Derrida würde dem Denken eine bestimmte Dignität zusprechen. Und zwar gerade dann, wenn das Denken nicht mehr einfach nur als Theoretisieren. Das habe ich gemeint mit hier verschieben sich die Verhältnisse von Theorie und Praxis. Das Denken ist eine bestimmte Art von Praxis. Das ist, man müsste eher umgekehrt sagen, zum Beispiel die Technik hat ein bestimmtes Verhältnis von Theorie und Praxis. Weil bei der Technik ist es klassisch so, dass ich es zunächst vorausplane, um es dann im Nachhinein umzusetzen. Aber diese Trennung gibt es nicht beim Denken. Das Denken denkt sich nicht zuerst eine Theorie aus, schon das Ausdenken wäre eine Weise, und dann versucht sie es umzusetzen, sondern die Praxis des Philosophierens besteht im Vollzug des Philosophierens. Das ist übrigens nicht nur der Reda oder im Ereignis des Philosophierens, das ist übrigens, was Sie bei Fichte in der Wissenschaftslehre, der politische Jakobiner der Deutschen, das heißt, er hat gesagt, solange Sie nicht alles, was ich Fichte würde sagen, und das ist auch ein Duktus, ein Gestus, den der Derrida hat. Fichte würde sagen, solange Sie einfach nachplappern oder irgendwie nachdenken, was Manfred Pfülzak und Arno Böhler hier heraus sagen, haben Sie noch nicht begonnen, selbst zu denken und können diesen Raum sofort wieder verlassen. Fichte war daher sehr streng. Er hat gesagt, horchen Sie nicht, was ich Ihnen sage, sondern beginnen Sie selber zu denken. Und das zeigt, hier ist ein Denker unterwegs. Das heißt, hier wird nicht immer gefragt, was ist nun der Nutzen des Denkens. Das ist ein bestimmtes Bild des Denkens, das die Katastrophe für die Philosophie ist, behauptet. Sozusagen, man denkt und dann fragt man sich, welchen Nutzen, wie kann man dieses Denken anwenden, hin und her. Aber wenn Sie so wollen, warum lebt man? Das wär genauso eine Frage. Warum lebt man? Hier ist das technische Muster des Denkens dann ins Leben hinein. Man sucht irgendeinen Grund außerhalb des Lebens, von dem von außen her das Leben anscheinend seinen Sinn und seine Begründung. Aber damit hat man schon platonisch gedacht, nämlich man hat den lieben Gott sozusagen von der Technik her, vom Bild des technischen Denkens her gedacht. Das Leben kann seinen Sinn nur in sich selber haben und in sich selber finden. Und es kann den nicht von außen irgendwo zubekommen, dividiert bekommen. Und in diesem Sinne ist diese utilitaristische Geste des Denkens so gefährlich. Das Denken, wenn man es sozusagen diesen Weg vollzieht, praktisch, eine bestimmte Lebensform, die stark vom Denken her geprägt ist und dieses Denken vollzieht, dann ist dieser Vollzug in sich selbst das, was er ist. Er kriegt das nicht von außen irgendwo her. Und das ist ganz wichtig, wenn wir das Wort Ereignis ins Spiel bekommen. Das heißt, das Denken ist in sich selber ein Gang, der ein bestimmtes Ereignis darstellt, in dem was passiert. Und daher ist das alles andere als nur Theorie. Ja, es waren, glaube ich, einige Fragen.
Ich würde sagen, man könnte auch sagen, es ist eigentlich Kreation, also eigentlich Denken ist Kreieren, also Schöpfen.
Genau, aber das ist ja genau, das ist sehr wichtig, was Sie jetzt sagen, ein spätes Buch von Gilles Deleuze und Félix Guattari, eben zwei Freunde, sage ich mal, von Derrida, zwei befreundete Denker, wie Derrida es nennt, die definieren das Denken oder dieses Bild des Denkens genau, wie sie es jetzt definiert. Das heißt, Philosophie hört nicht auf, exakt zu sein. Philosophie hört nicht auf, mit Begriffen zu arbeiten. Aber es geht jetzt darum, sozusagen Begriffe zu schöpfen. Das ist genau das Wort, das er verwendet. Was, die Antwort auf die Frage, was ist Philosophie, 1998, Surkamp, glaube ich, herausgekommen von Félix Guattari und Gilles Deleuze, antwortet genau mit dem, was sie gesagt haben. Das Entscheidende wird jetzt, dass Philosophie selbst analog nicht mehr zu den exakten Wissenschaften, sondern weit eher analog zur Kunst, ein schöpferischer Prozess ist, der sich aber auch unterscheidet von der Kunst dadurch, dass er wesenhaft im Element des Begriffs und des Begreifens arbeitet. Aber nicht mehr im Sinne eben dieses Konfigurieren von Einheiten, die man dann fix definiert, feststellt, betoniert, sondern als eine Art Denken das im Begriff ist, in Entstehung begriffene Begriffe zu denken. Ja? Also es ist ein Denken, das selber im Begriff ist, etwas in Entstehung Begriffenes zu denken. Und in dieses Bild, ereignishafte Bild vom Denken, ist natürlich höchst explosiv und dynamisch. Aber woher kommen diese Wortfügungen, die wir im Deutschen sehr gut haben? Es gibt eine Art und Weise, Begriffe zu definieren, sie in klar umrissene Grenzen feststellen. Aber es gibt auch eine Art und Weise, wie etwas in Entstehung begriffen wird. Und dieses in Entstehung begriffen sein, ein solches Philosophieren, das ist das Bild des Denkens, das Derrida versucht zu kreieren unter dem Terminus Ereignis. Du wolltest.
Ja, einiges, aber Versuch. Etwas hier ganz kurz zu markieren, was Hörerinnen und Hörer einer anderen Lehrveranstaltung hoffentlich mittlerweile recht bekannt ist. Es geht nochmal um diese Differenz von Statik oder Dynamik. Es geht um eine relativ berühmte Frage, also philosophiehistorisch berühmte Frage, nämlich woher eben diese Impulse, etwas Neues zu denken oder eine neue, jetzt sozusagen aufgeflammt ist dieser Gedanke bei deiner Rede von der unbedingten Universität. Ne? Also woher so ein Gedanke einer anderen Universität, als wir sie aktuell eben kennen, überhaupt kommt oder woher er kommen kann. Ne? Und das ist jetzt, sagen wir mal, ein Punkt, den Luhmann sofort markieren, oder ich sage immer markieren, aber betonen würde, wäre eben der, dass gerade die Universität, wie wir sie kennen, dann ein interessantes, und zwar wirklich im Wahnsinn des Wortes, ein interessantes System darstellt, oder Wissenschaftsbetrieb, wie wir ihn kennen, ein interessantes System darstellt, wenn es eben dazu fähig ist, in sich selbst Freiräume zu gebären, Möglichkeitsräume zu gewähren, in denen eben dann solche Ideen, die dem System selbst zuwiderlaufen oder die es selbst unterminieren, entstehen können oder prozessiert werden können. Ich habe vorher einige Sachen aus meiner anderen Lehrveranstaltung angesprochen. Es geht dort unter anderem um einen guten Begriff, also einen qualitativ hochwertigen Begriff des Lernens, und wir haben verschiedentlich darauf hingewiesen, dass um gut zu lernen, Fernlernen notwendig ist. Und zwar per se. Sie können nur dann lernen, wenn Sie in der Lage sind, sehr viel von dem, was Sie lernen, auch wieder zu opfern und zu verlernen. Das geht nicht anders. Ich werfe das jetzt so ein bisschen für alle diejenigen, die diesen Sachverhalt nicht kennen, so ein bisschen in den Raum. Aber es ist natürlich jetzt auch sozusagen, ich weiß nicht, wenn Sie ein anderes modernes System, das im Sinne Luhmanns halbwegs interessant wäre, betrachten, nämlich das demokratische System unserer modernen Gesellschaft. Nicht? Demokratie funktioniert deswegen und ist deswegen interessant, weil es in der Demokratie selbst Möglichkeitsräume gibt, die Demokratie selbst zu hinterfragen. Das heißt, sie selbst zu testen, sie zu gelegentlich halt so weit zu irritieren, dass sie vielleicht sogar wirklich ins Straucheln gerät. Ja? Genau das macht das Interessante aus am demokratischen System im Vergleich zu, ich weiß nicht, irgendeinem totalitären, autoritären System, dass sie nicht einmal ankratzen dürfen, nicht? Weil es dort sofort, ich weiß nicht, Todesstrafe und Ähnliches wäre. Das heißt, diese Bewegung, die da angesprochen wird, beim Gedanken einer unbedingten Universität, entsteht gerade im Rahmen der aktuell vorliegenden Universität, die natürlich in vielerlei Hinsicht zu kritisieren ist, die aber interessanterweise, und das tun wir ja jetzt gerade, oder auch, oder insbesondere Arno hat das vorher getan, ich markiere nur sozusagen den Punkt, die es ermöglicht, in ihrem eigenen Rahmen etwas anzudenken, was ihr selbst widerspricht. Das ist sozusagen das Interessante an dieser Geschichte. Und das ist ein Punkt, den Luhmann markieren würde, das sind die Interessanten und in komplexeren Zusammenhängen dann auch adaptiven oder entwicklungsfähigen Systemen, die genau ihre eigene, naja, Selbstaufhebung, Selbsthinterfragung, Problematisierung in sich selbst auch vorsehen. Systeme, die das nicht können, was eine ganz normale Klimaanlage oder ähnliches, sind natürlich jetzt systemtheoretisch völlig uninteressant. Das sind sozusagen die trivialen Fälle. Spannend wird es dann, wenn so wie die aktuelle Universität, zumindest noch, vielleicht in irgendwelchen Randbereichen, Randgängern, die Möglichkeit besteht, das System zu hinterfragen und es zum Straucheln zu bringen und so ein bisschen anzutesten, zu irritieren. Es kann natürlich sein, dass das System damit auf den Bach runtergeht. Also wir haben ja gerade einmal doch einigermaßen heftige Protestbewegung erlebt, die doch einiges bewirkt hat. Natürlich ist das System nicht umgestoßen hat, aber hoffentlich so weit bewegt hat, dass sich zumindest, naja, einige wichtige Leute Gedanken machen, wie es weitergeht. Also man sollte das nicht übersehen. Das soll jetzt bitte nicht systembewahrend klingen und auch nicht affirmativ, sagen wir mal, auf die Vorzüge des aktuellen Systems hinweisen, sondern es soll nur darauf hinweisen, dass es eben so komplexe, interessante Systeme geben kann, in denen es möglich ist, das, was diese Systeme operativ bewirken, auch zu testen und zu problematisieren, zu hinterfragen. Das wäre ein Punkt, auf den Luhmann hinweisen würde und der auch natürlich jetzt wieder mit dieser Differenz von Statik und Dynamik zu tun hat. Wir haben auf der einen Seite ein stabiles System, das als solches fast schon nicht mehr lebensfähig ist, weil es so stabilisiert ist, aber auf der anderen Seite dynamisierende Impulse im System selbst, die es immer wieder in Bewegung halten, die es sozusagen auf Dauer gestellt problematisieren. Und das ist ein durchaus interessanter Aspekt.
Das bringt uns ja auf diese Iterationssache zurück, die du auch gesagt hast. Vielleicht, dass ich jetzt einen zweiten Punkt noch versuche vorzubringen, wenn ich deine Sachen wieder ein bisschen aufnehme, nämlich, ich habe gesagt am Anfang dieser Stunde, dass Derrida beginnt, mit und in dem System Sprache zu arbeiten und zu denken. Und vielleicht jetzt, wo wir zu diesem Termini der Dynamik, der Statik gekommen sind, würde ich vielleicht einen Terminus noch ins Spiel bringen wollen, der mit diesem Ereignisgedanken zu tun hat, auch wenn Derrida immer vorsichtig ist, dieses Wort zu gebrauchen, behaupte ich doch, ist es sehr treffend zu charakterisieren, was eigentlich Derrida denkt. Und da gibt es vielleicht auch dann wieder Spannung, die Spannung zu Luhmann, nämlich, dass ich sagen würde, dass Derrida sagt, dieses Verhältnis von Dynamik und Statik ist eigentlich das Verhältnis, das uns zurückbringt auf die Frage von Leben und Tod. Also ganz Lebendigkeit lebt gerade von diesen Spannungsverhältnissen und ist in einer bestimmten Weise immer auch daher schon konfrontiert mit seinem eigenen Untergang und mit seinem eigenen Tod. Das finde ich, das ist sicher, würde ich sagen, ein Unterschied von der Sprache und der Zugangsweise von Luhmann für mich und von Derrida. So ähnlich sie in der Sache denken, so ist Derrida meiner Meinung nach aus seiner phänomenologischen Herkunft immer wichtig, das Ganze am Ende wieder als Philosoph, sage ich, in einer fast traditionell philosophischen Geste, nicht in das System der Wissenschaft, nicht in irgendein anderes System, sondern in diese Radikalopposition von Leben und Tod zurückzunehmen. Das heißt, alles, was wir jetzt besprechen, wurde in der Philosophie klassisch unter den beiden Spannungsverhältnissen von Leben und Tod mehr oder weniger als dem äußersten Horizont, in dem sich eben all das bewegt, was wir hier gesprochen haben. Das heißt, das ist auch der Grund, warum ich immer ja so vorsichtig war bei dem Wort Beobachter, weil Derrida jetzt sagen würde, er denkt in und aus dem System Sprache, in dem er sich befindet, aber eigentlich fast in der konservativen Geste immer diese erste und letzte Frage wieder im Blick zu haben, nämlich was bedeutet das für lebendige Wesen, die irgendwo ja nicht nur eben als neutrale, unbetroffene Beobachter in diesen Systemen drinnen baumeln, sondern die im wahrsten Sinn des Wortes von diesen ganzen Systemen mitten in diesem Wirrwarr drinnen zu leben haben. Und das heißt, ich würde, sicher dürfen Sie das Wort nicht falsch verstehen, aber Derrida versucht, immer wieder das zurückzunehmen in eine Perspektive, in der gefragt wird, wie schaut dieses ganze System aus, wenn wir es immer wieder zurückfragen auf jemand, der mitten in diesen Systemen drinnen hockt und von allen Seiten von diesen Systemen angegangen. Das ist für Derrida ganz wichtig. In diesem Sinne können wir sagen, betroffen, nicht im Sinne von einer Betroffenheitsphilosophie, so, oh nein, das ist sentimental und das Leben ist schwierig und hin und her. Aber das ist für Derrida wichtig. Er würde sagen, Skepsis gegenüber Systemen, die so tun, als wäre ein lebendiges Wesen nicht genau dadurch definiert, dass sie sich da mittendrin taumeln und dass es daher in einem interessierten Bezug zu diesen Systemen. Das ist ihm ganz wichtig. Und da würde ich sagen, da kritisiert ist auch das ist ein wichtiger Punkt seiner Wissenschaftskritik. Dass er sagen würde, die tun ja immer so, wir bauen Atombomben, denken aber nie aus der Perspektive, was ist, wenn mir die auf den Kopf fällt. Das heißt, Derrida kritisiert ganz stark dieses auf Exaktheit und Objektivität ausgehende Denken als eine Art Ausschaltung, methodisch-systematischer Ausschaltung der Perspektive, dass man selbst mitten da drinnen ist. Und das ist Derrida wichtig. Er versucht alle Fragen, so viel er sich herumspielt, und bis zum Nicht-mehr-Aushalten, dass er sich in Wörter ergeht und die auskaut bis zum Geht-nicht-mehr über 500 Seiten. Aber was er immer wieder macht, ist komischerweise, dass er glaubt, damit dem Leben auf der Spur zu sein. Dass das, wenn man will, Dekonstruktion, De und Kon, ja, sozusagen sich entfalten und gleichzeitig wieder zurücknehmen, dass das nicht einfach eine Methode des Denkens ist, sondern, wenn ich es jetzt mit Luhmann-Sprache sage, das ist die geheime innere Logik, die diese ganze Systeme in Atem hält, dass sie sozusagen sich aufbauen und wieder zurücknehmen müssen. Dass sie eine Art, wie eine Art Atmung oder Gezeiten funktionieren, in der sie diesen Expansionstrieb haben, sich konstruieren und dann selber wieder zu dekonstruieren beginnen in Auseinandersetzung eben mit diesen ganzen anderen Systemen. Das heißt, für Derrida würde ich behaupten, ist es ganz wichtig, dass das Philosophieren die Position verteidigt, auch eine bestimmte radikale Subjektivität mit ins Spiel bringen zu wollen, und damit sich in Opposition gegen ganz bestimmte Wissenschaftsideale zu. Das heißt, philosophieren, das heißt für Derrida auch, dass das, wo ich jetzt stehe und das, was ich sage, mir nie ganz gleichgültig ist. Ich stehe zu dem und zu ihnen immer auch in einem interessierten, betroffenen, berührten, affektiven Weise in Bezug. Und die Philosophie darf diese Betroffenheit, dieses Berührtsein voneinander nicht als eine wichtige zentrale Perspektive ihres, wenn man so will, Systems aufgeben. Das ist Derrida ganz wichtig. Er holt immer wieder in nahezu allen Texten die Fragen so zurück, dass sie eine Art auch existenziellen Touch bekommen. Das heißt, er fragt sie immer wieder zurück, was bedeutet das für den, der da mitten drinnen steht. Und er wäre der Meinung, dass eine Wissenschaft, die diese Frage wieder systematisch hereinnehmen würde, zum Beispiel viele technologische Gefährdungen, denen wir ausgesetzt sind, systematisch nicht mehr ausblenden wird. Das ist für ihn ein ganz wichtiger Topos, auch in Bezug auf die Erfahrung natürlich der Geschichte des 20. Jahrhunderts und dem, was Technologie auch in ihrer zerstörerischen Macht zu vollbringen vermag. Dann, und das können wir mit Derrida sehr wohl sagen, wenn sie jede Form der Empathie aus dem Spiel lässt, und zwar nicht nur zufällig, sondern systematisch. Das heißt, dass die Perspektive der Empathie, solange wir seriös Wissenschaft betreiben, keine Perspektive sein darf. Damit passiert schon eine systematische Ausblendung und Ausklammerung einer Perspektive, die im wahrsten Sinn des Wortes auch einen sehr lebensbedrohlichen Charakter für die Menschen, die in einer solchen systematischen Ausblendung ja leben müssen, existieren. Ja?
Ohne diese Ausgrenzungsprozesse, Mechanismen und Ausblendungen von gewissen Thematiken, Unmöglichkeit, dann aber so mit dem Satz sagen, ich denke, das war unmöglich. Man fällt mit so einem Modus in der Praktiken, die angeeignet wurden und eine extrem starke Struktur haben, die Derrida sozusagen an der Peripherie versucht anzugreifen. Aber gleichzeitig versucht er sozusagen das allgemein diese Strukturen zu kritisieren. Und gleichzeitig aber sind ohne diese Strukturen die Kritik ja gar nicht möglich.
Ja, aber wie wichtig ist hier, was Sie sagen, kritisieren? Im alten Bild des Denken würde das heißen, wir reden in derselben Sprache wie unsere Gegner über dieselbe Sache, indem wir ihnen irgendwelche Irrtümer oder Fehler aufzeigen. Ja? Sozusagen, wir zeigen der Gegenseite, hier habt ihr was vergessen oder übersehen oder da liegt ein Irrtum. Das wäre ein sehr traditionelles Bild von dem. Derrida kritisiert, aber im Sinne der Dekonstruktion. Das heißt, Derrida macht das, was in der Linie von Spinoza, Nietzsche, Deleuze, Derrida, ich als eine Art kritischen Positivismus bezeichnen würde. Der kritische, was ich darunter meine, ist Folgendes. Das Entscheidende ist nicht zu sagen, du hast das und das falsch gemacht oder übersehen, sondern das Entscheidende ist im Sinne dieses schöpferischen Kreierens von Begriffen, ganz einfach eine andere Art zu philosophieren, dem Ganzen entgegenzusetzen. Und zwar durch die Art und Weise, wie ich selber die Texte schreibe und wie ich philosophiere. Das heißt, man kritisiert nicht die Position des anderen, das wäre für mich negative Kritik, das was genau zum Beispiel Hegel dem Spinoza vorgeworfen hat, also der typische hegelianische Negation der Negationsdialektische Figur, sondern das ist einfach die Frage, es geht mir nicht so sehr darum, die anderen zu kritisieren, was sie alles übersehen oder schlecht gemacht hat, sondern indem ich einen anderen Weg des Denkens gehe, ganz positiv, indem ich beginne, anders zu schreiben, indem ich beginne, ganz anders mit philosophischen Terminis umzugehen, setze ich der bestehenden Verhältnissen eine andere Möglichkeit, ein anderes System des Philosophierens positiv entgegen. Und das heißt, es gibt eine ganz andere Denkfigur. Ich kritisiere nicht sozusagen, das ist eher diese Geste, ich kritisiere nicht die Universität als das ist schlecht und das ist schlecht und das ist schlecht, sondern ich beginne in gewisser Weise einfach anderes zu tun, anders zu philosophieren, nämlich so, wie ich es für richtig halte, und gehe in diesem Weg gehen, setze ich eine zweite Realität neben die andere hin. Und das ist das Wichtige im Sinne der Dekonstruktion. Das heißt, Derrida kritisiert die anderen, indem er einfach Texte schreibt, die ganz anders funktionieren. Das ist jetzt Kritik. Das heißt, das ist ein wirkliches Gebären und in die Welt stellen, einer anderen Form zu philosophieren. Und die muss nicht verteidigen. Darum ist für Derrida, was ihm ja immer vorgeworfen ist, der argumentative Charakter nicht. Weil er würde sagen, das argumentative Denken ist genau eines, das permanent im klassischen Sinne versucht, den anderen anzuklagen. Es versucht permanent, den anderen vorzuwerfen, oder bei Platon haben wir das, am Ende siegt immer der Sokrates. Ich bin der Tollste, ich bin der Größte, ich habe die schönste Wahrheit. Ja? Und die anderen gehen eingeknickt aus dem Dialog raus, weil wieder mal der Meister gezeigt hat, wie wunderbar er ist und wie er alle anderen übertrumpft und wie er unüberbietbar ist in seiner Dialektik. Das sind bestimmte Denkfiguren, die wurden in der Geschichte der Philosophie gedacht. Bei Hegel ist ja dann ganz extrem. Sozusagen da werden gütig alle aufgehoben in seine Denkfiguren. Ja, aber ihr habt schon, zwar noch nicht dort, wo ich gedacht habe, aber sozusagen ihr wart sehr wichtig, um dahin zu kommen, wo ich dann war. Das heißt, das sind bestimmte Figuren, die Rekonstruktion radikal absetzen. In diesem Sinne hat sie wirklich einen sehr konstruktiven Zugang zur Welt, weil es ihr wichtiger ist, etwas in die Welt zu setzen. Es geht darum, was in die Welt zu setzen. Und was die Welt dann aus dem macht, haben wir nicht im Griff. Das funktioniert so. Also das wären eher so Figuren.
Nochmal zur Betonung, diesen Terminus vom Rand des Chaos. Ich möchte darauf hinweisen, oder Luhmann würde sofort sehr stark darauf hinweisen wollen, die 4 Minuten 33 von John Cage, ich hoffe, das kennen Sie alle, wenn nicht, erkläre ich gleich, um was es geht, die mussten im Konzertsaal stattfinden, um wahrgenommen zu werden, um als radikaler Akt der Absetzung wahrgenommen zu werden. Das heißt, wenn Derrida anders publiziert oder anders wissenschaftlich kommunizieren will, dann muss er das trotzdem im Betrieb der Wissenschaften tun. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Radikalität ist gut und schön, aber sie muss wahrgenommen werden, um wirksam zu sein. Die 4 Minuten 33 beziehen sich auf ein Musikstück, in dem keine Musik gespielt wurde, also in dem einfach John Cage vor dem Klavier saß, und zwar genau 4 Minuten 33 lang in einem klassischen Konzertsaal, und damit demonstrieren wollte, dass sozusagen die Abstraktionsentwicklung der modernen Kunst an einen Punkt gelangt ist, wo sogar das Nichts, also das Nicht-Ertönen von Musik als gleichsam legitimes Konzert aufgeführt werden kann. Aber das musste im Konzertsaal stattfinden. Wenn der alleine daheim vor dem Klavier sitzt, ist es witzlos. Ne? Und das gilt bitte auch für neue Formen der wissenschaftlichen Kommunikation. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den man hinweisen würde. Insofern wieder, es muss sich am Rand vom Chaos und Kosmos abspielen. Das ist der Punkt dabei.
Ja. Vielleicht noch zum Abschluss, wir sind soweit. Ich habe, weil das ja auch Literaturvorlesung ist, ich habe über die weiße Mythologie gerade einen Aufsatz geschrieben, den ich jetzt noch in den Handabrag gebe. Also wer den kopieren oder lesen will, der kann ihn dann nachlesen. Also viele Dinge, die ich jetzt gesagt habe, werden Sie da dann nachlesen können in einem bisschen anderen Kontext, aber ich bin mir sicher, dass Sie es wiedererkennen. Ja?
Gut, Dankeschön.